Das, was du gerade gebetet hast, hätte auch der Verfasser der Chroniker schreiben, beten, reden können. Es soll unser Herz erreichen. Wenn wir Geschichtsbücher lesen, rutschen wir ganz schnell in diese Situation rein, dass wir es als reine Geschichtsbücher sehen. Und Hitler hatte die Machtergreifung 1933. Ja. Ist das eine Beschreibung von dem, was 1933 passierte? Es ist eine Sachbeschreibung. Ja, aber was das eigentlich heißt, dass Hitler 1933 die Macht ergriffen hat, das kennen wir, weil wir das Gesamtpaket kennen und merken, wie schlimm das eigentlich ist. Und genauso geht es dem Verfasser der Chroniken, dass er sagt, die Geschichte, die kennt jeder. Denn die Bücher 1. Könige, 2. Könige und davor 1. und 2. Samuel, die haben ja alle. Also nicht zu Hause im Schrank stehen, aber das kannte man. Und trotzdem hat der Verfasser gesagt, es ist wichtig, hi Uti, es ist wichtig, hier zwischen Norman und Anneliese ist dein reservierter, ungeheizter Platz. Es ist wichtig, dass wir nicht nur Geschichte kennen, sondern sie auch bewerten lernen. Zu wissen, dass Hitler von 33 bis 45 geherrscht hat, ist so ähnlich wie zu wissen, dass wir, glaube ich, 16 Jahre Kohl hatten und 8 Jahre Schröder. Bei Schröder bin ich nicht sicher. Das sind Sachinformationen, aber damit können wir nicht, am Ende nichts anfangen. Und so bin ich persönlich auch an den Geschichtsunterricht rangegangen. Das ging da rein und da drüben raus und mein Herz war ja nicht zwischen diesen beiden Polen. Hat mich nie erreicht. Und genauso ist es den Juden oder den Israeliten gegangen, dass die zwar die Geschichte kannten, aber der Verfasser der Chroniken sagte, sie haben sie nicht verstanden. Und deswegen werde ich sie nochmal erzählen, die Geschichte. Aber sehr einseitig. Ich schreibe nicht ein allumfassendes, jeden Aspekt berücksichtigendes Geschichtsbuch, sondern ich will einen ganz bestimmten Schwerpunkt legen. Und wenn man das verstanden hat, dann geht man ein Stück weit lockerer an Chroniken ran. Wenn man es nicht verstanden hat, sieht man in Chroniken lediglich die Wiederholung von 2. Samuel und den beiden Könige-Büchern. Denn wenn ihr das lest, werdet ihr etliche Sachen finden, die ihr schon kennt, wenn ihr die Samuel-Bücher und die Könige-Bücher gelesen habt. Also gerade ihr, die am Bibelleseprogramm teilnehmt, ihr werdet ganz oft ein Déjà-vu haben. Also kenne ich doch die Story. Aber wenn ihr die vorangegangenen 3 Bücher sehr gut gelesen habt, werdet ihr merken, das ist aber eine interessante Darstellungsweise. David, ein König nach dem Herzen Gottes. Salomo, ein Top-König. Und das stimmt auch. Aber diesen Ehebruch da mit Bathsheba und die ganze Arie mit ihrem Ehemann, das war doch ein ziemlicher Schmutzfleck. Warum, lieber Chronist, schreibst du denn nichts dazu? Und Salomo, da kann man Positives zu sagen, aber man kann auch etliches Negatives zu sagen. Warum schreibst du das denn nicht? Und das sind so Dinge, die erstmal vielleicht stutzig machen. Und dann entdecken wir plötzlich in den Chroniken auch Informationen, die die anderen 3 Bücher nicht haben. Also 2. Samuel bis 2. Könige. Und dann merken wir, anscheinend hat der Mann eine ganz bestimmte Agenda, ein ganz bestimmtes Ziel, das er verfasst. Damit verfälscht er Geschichte nicht, er schreibt sie nicht neu, sondern er beschreibt sie aus einem, wie ich eben sagte, einseitigen Blickwinkel. Und das muss nicht schlecht sein, denn er beschreibt es aus dem Blickwinkel Gottes. So, wozu schreibe ich eine Einleitung in Papierform, wenn ich dann eine frei formulierte mache? Also wir gehen jetzt nochmal hier rein und ihr werdet auch hier wieder ein Déjà-vu haben. Also wie 2. Samuel und 1. und 2. Könige wurden auch die beiden Chronikbücher im Original als ein Werk verfasst. Und wir werden sie auch wieder zusammen behandeln. Um dieses Buch richtig zu verstehen, müssen wir aber einen Zeitsprung vornehmen. Ihr müsst wissen, ich bin Science-Fiction-Fan, von daher liebe ich Zeitsprünge. Die Chroniken gehen im Gegensatz zu den vorangegangenen Büchern nicht auf der Zeitachse weiter. Sie setzen die vorangegangenen Königebücher nicht fort. Erste wichtige Information. Ja, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, es ist ja eine Chronologie. Und Mose stirbt, dann kommt Josua, also haben wir das Buch Josua. Josua und die Ältesten sterben, also haben wir das Buch Richter. Ruth ist da so ein bisschen kleine Kurve, aber es ist die gleiche Zeit. Ja, und dann kommen wir immer weiter. Und auch wenn man Samuel und die Königebücher nimmt, es ist immer eine zeitliche Weiterentwicklung auf der Zeitachse. Und jetzt müssen wir einfach in unserer Bibel einen roten Strich machen oder einen Zettel reinlegen und sagen, 1. Chronik setzt nicht am Ende von 2. Könige fort. Es ist noch nicht mal danach geschrieben. Also danach schon, aber nicht direkt danach. Warum? Ich bin jetzt in Zeile 7. Also sind ja, ich habe immer links unsere Zeilennummern stehen in dem Skript, damit ich irgendwo sagen kann, wo ich gerade bin. Zeile 7. Die Reihenfolge der Bücher ist in der Bibel nicht immer chronologisch. Und deswegen ist das Fach Bibelkunde auch noch wichtig. Und deswegen würde ich euch vorschlagen, wenn ihr möchtet, dass ihr zu Beginn eines Buches euch ein paar Notizen macht. Es gibt manche Bibeln, die haben das schon, so Studienbibeln oder ähnliches, dass da einleitende Kommentare stehen. Aber ich schreibe mir hier oben auch immer rein. Ja, ich habe mir hier reingeschrieben, Verfasser, unbekannt, frühe jüdische Tradition sagt Esra, Zeit, die Geschlechtsregister Kapitel 1 bis 9 deuten eine Abfassung nach 450 vor Christus an, Empfänger, die Rückkehrer aus dem Exil, Chroniker sind in etwa der erste Bibelkommentar, es werden vorhandene Geschichtsbücher, Samuel und Könige verwendet, zum Teil zitiert, um den Exilrückkehrern die Geschichte des Volkes lehrend und ermahnend zu vermitteln. Also, das ist das, was ich hier hinschreibe. Schreibt ihr hin, was ihr wollt. Aber finde ich immer hilfreich, weil wenn ich in 4 Jahren das nächste Mal dahin komme, ist es ganz gut, hier so eine Zusammenfassung zu haben. Und ich habe mich echt amüsiert. Ich habe das gestern vorbereitet und ich arbeite immer hinter der Computerbibel, weil ich da leichter kopieren kann. Und heute Morgen schlage ich die Bibel auf und sage, oh, da ist ja schon was geschrieben. Also, zum Glück deckt es sich, sonst hätte ich jetzt ein Problem. Also macht das auch. Wichtig ist, Chronik ist viel länger in der Zukunft. Also da ist ein großer Abstand zwischen diesen Büchern. Warum ist es dann an der Stelle? Man könnte es ganz woanders hinpacken. Zum Beispiel hinter die Bücher Esra und Nehemia. Da würden sie zeitlich nämlich hingehören. Und in der hebräischen Bibel sind die Chroniken auch das allerletzte Buch im AT oder in deren Bibel. Warum hängt es hier vorne? Ganz einfach, wir sind bei den Geschichtsbüchern. Wir haben eine sachliche Ordnung. Die Samuelbücher, die Königebücher und jetzt auch die Chroniken sind Geschichtsbücher und die hat man einfach zusammengepackt. Genauso wie die Evangelien brav hintereinander sind. Obwohl das Johannesevangelium sehr, sehr viel später geschrieben ist als zum Beispiel der Römerbrief. Und wir haben auch den Corpus Paulinum, also alles, was Paulus verfasst hat, die Briefe, ob an Gemeinden, ob Einzelpersonen, haben wir auch alle zusammengefasst, unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge. Und der Brief, der vermutlich als allererstes geschrieben wurde, welcher ist das? Der Jakobusbrief ist aufgrund gewisser Umstände um Luther herum relativ weit hinten, obwohl er chronologisch gesehen ganz vorne stehen müsste. Also von daher, nehmt euch das an eurem Kopf einfach so zur Kenntnis. Wir haben nicht immer eine Chronologie, wir hatten sie bisher, aber wir haben sie nicht immer. Und das ist auch nicht schlimm. Und deswegen ist es hilfreich, sich oben eine Notiz anzumachen. Nur noch eine kurze Eskapade vom, ne, Eskapade ist falsch, ein kleiner Exkurs. Es gab mal so einen Streit in der Theologie. Paulus hat eine bestimmte Haltung, was Werke anbetrifft. Er sagt, Werke braucht man nicht. Glaube ist es, der uns gerecht macht. Und das war natürlich sehr beliebt unter den Reformatoren, gerade im Hinblick auf die doch sehr werkorientierte katholische Kirche, römisch-katholische Kirche. Und dann hat irgendjemand den Jakobusbrief gelesen und gesagt, Jakobus formuliert ja sehr provokant, hat gesagt, zeig mir deine Werke, dann werde ich wissen, wer du bist. Jetzt mal in meinen Worten. Der betont sehr stark Werke und sagt, wenn du keine Werke hast, hast du auch keinen Glauben. Komm hier auf. Und man hat immer einen Widerspruch daraus gebastelt. Das haben wir auch im Bibelunterricht vor ein paar Jahren mal behandelt. Ja? Und dann streitet man sich. Und dann kam irgendwann die Aussage, na, der Jakobus wollte nur gegen die Werkgerechtigkeit von Paulus vorgeben und deswegen hat er das geschrieben. Wer Bibelkunde besucht hat und aufgepasst hat, merkt, dass das Quatsch ist. Wenn der Jakobusbrief der erste Brief ist, der geschrieben wurde, wie kann eine Reaktion auf den Römerbrief darstellen? Passt nicht. Und dann merkt man, man muss die Lösung woanders suchen. Hast du sie noch drauf, Helen oder Katharina? Ist jetzt ein bisschen viel verlangt, es war lang, Ehre. Genau. Also beide sagen, Jakobus und Paulus sagen, ey, natürlich ist der Glaube dasjenige, was mich errettet. Aber wenn mein Glaube keine Werke hervorbringt, und das sagt auch Paulus, das sagt nicht nur Jakobus, dann kann man sehr gut daraus ableiten, dass da vermutlich gar kein Glaube ist. Und das ist nicht unbedingt, ich sage dir, du hast keinen Glauben, sondern Jakobus ist ein Seelsorger, der sagt, prüf dich selbst. wenn du dich dauernd in die Gemeinde quälen musst, wenn du dich zu jedem guten Werk immer nur zwingen musst und eigentlich es nicht tust, sondern nur einmal im Jahr, wo ist das, was deine Seele errettet hat? Wenn da in deinem Leben kein Geist am Wirken ist, wenn kein Glaube vorhanden ist, ist ganz logisch, dass du Schwierigkeiten mit Werken hast. Ja, das ist ein bisschen die Argumentation. Aber das war jetzt ein Exkurs. Ich wollte nur sagen, Bibelkunde ist auf der ersten Betrachtungsweise ein bisschen theoretisch. Für mich ist es eins meiner Lieblingsfächer. Erstens, weil ich es am besten kann. Und zweitens, einfach aus dem Grund, dass ich sage, es hilft mir, die Bibel insgesamt besser zu verstehen. Und zweitens, es hilft mir auch, Dinge einzuordnen. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. So, also, wir haben eine sachliche Ordnung der Bücher in der Bibel, in der deutschen Bibel. Und deswegen müssen wir hier aufpassen, es gibt einen Zeitsprung. Zeile 9. Die Chroniken geben stattdessen dieselbe Geschichte wieder wie die Samuel- und Königebücher und stehen deshalb als Geschichtsbücher hintereinander in unserer Bibel. Tatsächlich liegen aber zwischen dem Ende der Königebücher und der Abfassung der Chroniken einige Jahrhunderte. Die Königebücher schließen mit den Berichten vom Beginn der babylonischen Gefangenschaft. Wie nennt man diese babylonische Gefangenschaft manchmal auch? Exil, genau. E-X-I-L. Könnt ihr auf die Zeile 14 eintragen. Also, Könige haben das Beginn, haben den Beginn beschrieben und die Chroniken wurden erst nach dem Exil verfasst. Vermutlich zur gleichen Zeit wie die Bücher Nehemia und Ezra. So haben zum Beispiel alle Ereignisse, von denen das Buch Daniel berichtet, mittlerweile stattgefunden. Unter anderem das Volk Gottes hat Jahrzehnte im Exil verbracht, Weltreiche haben sich abgelöst, Gott hat sich immer als der Souverän erwiesen. Daniel freut sich, dass das Exil bald vorüber ist. Ganz knappe Zusammenfassung der Daniel-Bücher. Aber wir haben es noch gar nicht gelesen, kommt erst sehr viel später. Ne? Mit der Lektüre der Chroniken werden wir aber gezwungen, den ganzen Weg wieder zurück zu David zu springen. Der Verfasser wird auch Chronist genannt. Seine echte Identität ist mangels Angaben im Buch fraglich. Die jüdische Tradition hat Esra zugeschrieben. Das kann sein, es kann auch jemand anders gewesen sein. Dieser Chronist bezog nun einen Teil seiner Informationen aus Quellen, die uns heute nicht mehr vorliegen. Aber der Großteil seines Materials stammt aus den Büchern Samuel und Könige. Mitunter inklusive wörtlicher Zitate. Man könnte daher meinen, was viele auch tun, dass uns hier eine unnötige Wiederholung vorliegt und eine Lektüre dieser Bücher eventuell unnötig sei. Das ging uns bei einem anderen Buch schon mal so, dass ich euch auf die Gefahr hingewiesen habe, zu sagen, na, das ist doch eigentlich nur eine Wiederholung. Kann man doch überspringen. Bei welchem Buch war das der Fall? 5. Mose, Fremdwort. Lauter bitte. Deuteronomium. Was heißt Deuteronomium? Die Wiederholung des Gesetzes oder das zweite Gesetz, aber nicht im Sinne von ein anderes, sondern nur die Wiederholung des Gesetzes. Dann sagt man, ja, ich war bei 2. Mose, war ich in der Schule. Ich weiß auch genau, was Mose vom Berg Sinai heruntergepredigt hat. Warum soll ich mir das Ganze nochmal anhören in 5. Mose? Aber wir haben auch damals gesagt, nee, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Hier handelt es sich um eine Predigt der Gebote. Von daher haben wir manchmal so ein bisschen in den Formulierungen Abweichungen. Wir haben eine ganz andere Zielgruppe. Denn mittlerweile ist ja eine Generation verstorben, es sind etliche Jahrzehnte ins Land gegangen und von daher ist es ganz wichtig, was wiederholt Gott nochmal gegenüber dieser Generation und was hätte diese Generation lernen sollen aus den Fehlern ihrer Väter. Und genau die gleiche Herangehensweise haben wir hier. Wir meinen das alle schon zu kennen, weil es ja in 2. Samuel bis 2. Könige schon steht. Aber wir merken, ganz andere Generation, ganz andere Situation. Und was hält Gott für nötig, seinem Volk noch einmal mitzuteilen, damit sie lernen aus den Fehlern ihrer Väter. Sechsundzwanzig. Man ist aber gut beraten, wenn man dem Heiligen Geist vertraut, der diese Texte verfasste. 2. Timotheus 3,16 und 2. Petrus 1,20. Das sind zwei Standardstellen. Ich werde die jetzt so oft wiederholen, bis ihr sie auch auswendig könnt. Das sind die beiden Standardstellen, die man immer wieder bringt, wenn man seinen Glauben begründen möchte, nämlich, dass die Bibel mit diesen 66 Büchern, wie wir sie haben, vom Heiligen Geist kommen. Also, ob Esra diese Bücher nun wirklich niedergekritzelt hat, mit seiner Feder oder was auch immer, ist die eine Sache. Aber der eigentliche geistliche Autor ist der Heilige Geist. Und das belegen diese beiden Bibelstellen. Und es ist ein fester evangelikaler Glaube, den wir nicht aufgeben sollten. Auch nicht in der Praxis. Wenn es Gott gefällt, diese beiden dicken Bücher Chroniken zu schreiben, dann lasst uns doch diesem allmächtigen, allwissenden, guten, lieben, rettenden Gott vertrauen, dass das auch einen Grund hat. Wenn jemand sagt, ich brauche das nicht lesen, Komma, weil, sage ich, du Mensch, sagst, du brauchst das nicht lesen, der Heilige Geist hat sich Mühe gegeben, es zu schreiben. Wem werde ich wohl trauen? Und ich sage, ich will dem Heiligen Geist vertrauen und quäle mich auch durch Geschlechtsregister in 1. Korinther 1 bis 9. Quäle ich mich durch, weil ich diesen dominanten Glauben habe, dass Gott damit etwas wollte. 2. Timotheus 3, 16 musstet ihr im Bibelunterricht auswendig lernen, können wir hier auch nochmal einführen, ja, nämlich, dass die Schrift aus einem ganz bestimmten Grund gegeben wurde, um genau zu sein, aus 4 Gründen. Weil sie nämlich nützlich ist, zu welchen 4 Dingen. Jetzt können wir uns mit den Bibelübersetzungen noch ein bisschen kloppen, aber was sind die 4 Ziele? Zur Rechtweisung. Sie ist uns gegeben worden zur Rechtweisung.
Überführung.
Zur Überführung.
Unterweisung.
Unterweisung. Und das, was ich hier tue.
Lehre.
Genau. Jetzt kann man überlegen, wie kann man die Begriffe voneinander abgrenzen, müssen wir jetzt nicht machen. Aber ich sage mal, wenn die ganze Heilige Schrift von Gott gehaucht ist, gegeben, gedrängt wurde, wenn der Heilige Geist, wie es Petrus formuliert, Menschen richtig gezwungen hat, also gedrängt hat, sowas aufzuschreiben, damit ich belehrt, unterwiesen, zurechtgewiesen und so weiter werde, dann muss das Ganze einen Sinn haben. Bitte. Ich habe ja eine tolle, fromme Rede gehalten und das stimmt auch so und alle werden dem genauso zustimmen, hoffe ich. Ich habe das gleiche Problem wie du. Ja, deswegen mag ich Bibelkunde so, weil ich versuche, in meinem eigenen Vorbereiten auf den Unterricht, aber auch für mich selbst, herauszuarbeiten, was ist der Sinn? Was bringt mir das, das hier zu lesen? Also deine Frage. Und ich will deine Frage gerne ein bisschen zurückstellen, weil ich denke, auch auf die Geschlechtsregister gehe ich hier ein. Nach dem Motto, abgesehen davon, dass da ganz viele Namen stehen, was ist dieser rote Faden? Und wenn man so etwas als Hintergrundinformation hat, liest man es vielleicht wieder eher. Von daher, um es allgemeiner zu beantworten, es hilft, wenn man gute Bibelkundebücher im Schrank hat oder Kursmaterial oder sowas, wo jemand, der länger nachgedacht hat über das eine Buch als man selbst, einem vielleicht eine Hilfestellung gibt, achte mal auf das und auf das. Aber das ist eigentlich die Aufgabe von Bibelkunde, neben den vielen Details so ein bisschen den roten Faden aufzuzeigen. Sabine. Warte mal, wir müssen es ein bisschen lauter machen und dann auch noch mit dieser Technik. Ist schon?
Wir haben vor ungefähr 15 Jahren bei uns in der Gemeinde die Chroniker behandelt und dann hat jeder von uns die Aufgabe gekriegt, eine Einleitung zu machen, aber eine Kreativeinleitung. Und einer hatte eine super Idee, der hat sich hingesetzt und hat die Namen, die Bedeutung übersetzt. Fand ich faszinierend. Der hat dann gar nicht die Namen vorgelesen, die da standen, sondern nur die Bedeutung vorgelesen, der Namen. Fand ich super.
Ja? Fleißarbeit.
Kann man aber mal machen, um so einen Eindruck zu kriegen. Und ein anderer hat sich hingesetzt und hat halt raus Sprachrhythmik gemacht. Der nächste hat es dann weitergeführt, hat einen Rap draus gemacht. Der nächste hat das nach Anfangsbuchstaben des Alphabets sortiert und eine Statistik da draus gemacht. Also, ja, es war einfach nur die Aufgabe, macht mal kreativ was draus. Dass euch das irgendwie von dem Typ, was ihr seid, näher kommt. Nur so als Idee dazu.
Okay. Leg einfach hin, Dieter schaltet. Lass es an, er schaltet es dann weg. Genau. Wenn ihr euch überlegt, ich hatte gerade gesagt, ein gutes Bibelkundebuch im Schrank haben. Es gibt preisgünstige und es gibt gute. Manchmal gibt es auch preisgünstige und gute, dazu will ich nichts sagen. Aber wenn ihr euch zu Weihnachten oder zum Geburtstag was wünscht und ihr meinen Rat aufgreift, der wirkliche Traum im deutschsprachigen Bereich, wir müssen jetzt von deutschen Titeln reden, der wirkliche Traum ist das Ding. Das werdet ihr auch bei allen Bibelkunde-Lektionen von mir unten in der Bibliografie finden, von daher habt ihr die ganzen bibliografischen Angaben. Ich finde es einen absoluten Traum. Es ist hübsch aufgemacht, also man liest es auch gerne. Ja? Wenn ich mir das Ding, was bei der CLV rausgekommen ist, John MacArthur, Basisinformationen zur Bibel, da stehen die ganzen Sachinfos, aber es ist einfach nur Bleiwüste. Ja, und hier ist es einfach ein Hingucker und nett aufgemacht, auch sehr intensiv, also geht noch mehr in die Tiefe, als wir es hier tun. Also wenn ihr denkt, ich gehe zu tief.
Kannst du den Titel
Ah, für die Aufzeichnung, ja, für die Zuschauer, die uns über Satellit zuhören. Also, es ist ein Doppelband mittlerweile, früher waren es zwei Einzelbände. Der Autor ist Arnold und Bayer und im NT gibt es jemand anders. Und das Buch heißt Studienbuch Altes und Neues Testament. Kostet, glaube ich, 49,90, also so, ja, 49,80 und ist bei Brockhaus erschienen. Und wer sich die Kursunterlagen von heute aus dem Netz lädt, findet es in der Bibliografie an Position 2. So, also, falls ihr mal wollt, ich finde das toll und ich nutze auch sehr viel davon für die Unterrichtsvorbereitung. Im deutschsprachigen Raum einmalig das Ding. So, jetzt gehen wir ein bisschen hier wieder in unseren Text rein. Genau, also ich hatte eben gesagt, also wenn wir daran glauben, dass der Heilige Geist diese Texte verfasst hat, dann sollten wir uns nicht reinlegen lassen, dass es ja nur eine Wiederholung sei. Zeile 27, entweder ist es gar keine Wiederholung, es sieht nur so aus, oder es gibt einen guten Grund für die Wiederholung. Und warum sollten wir uns dann der Wiederholung entziehen? Ich glaube, Paulus hat mal so eine Formulierung. Ist es Paulus? Der sagt, dass Wiederholung auch nötig ist. Weil wir halt, das kennen wir ja, wenn wir schon seit 20 Jahren im Predigten Sonntag sitzen, vieles haben wir schon gehört. Was wir davon umgesetzt haben, ist eine ganz andere Geschichte. Zeile 29. Wenn man diese Bücher nicht vorschnell als eine Wiederholung ansieht und sie näher betrachtet, stellt man fest, hier hat jemand geschrieben, der den Auftrag hatte, die Geschichte unter einem ganz bestimmten und beherrschenden Gesichtspunkt noch einmal zu erzählen. Die uns aus den vorangegangenen Büchern bekannte Geschichte wurde allerdings in den Chroniken gekürzt und andernorts erweitert. Der Chronist gibt die Geschichte mit einer gewissen Einseitigkeit wieder. Was er schreibt und was er im Vergleich zu den anderen Büchern eben nicht schreibt, dient einem Ziel, einen Abriss der Glaubens- und Heilsgeschichte zu geben. Je nachdem, in welcher Gemeinde ihr zu Hause seid, wird der Begriff Heilsgeschichte euch bekannt oder weniger bekannt sein. Für die CGMG kann ich sagen, ist Heilsgeschichte kein Begriff. Also, wir haben alle eine Heilsgeschichte, das ist nicht der Punkt, aber dass bei uns viel auf Heilsgeschichte hingewiesen wird, ist nicht der Fall. Sehr stark brüderlich orientierte Gemeinden haben da eher eine Tradition, das zu betonen, aber auch da muss man sich mit jeder Generation neu mit dem Thema auseinandersetzen und ich weiß nicht, Heilsgeschichte, da hat es auch einen Streit gegeben, jetzt nicht unter uns, sondern in der Kirchengeschichte, ob denn Heilsgeschichte überhaupt eine Berechtigung hat, aber hallo, ja, lest 1. Mose 3,15, was steht da? Weiß das jemand auswendig? Nicht zitieren können, aber 1. Mose 3, was ist das für ein Kapitel? Der Sündenfall, genau, 1 und 2 ist die Schöpfung, 3 ist der Sündenfall und 15... Genau, nur für mal raten. So wahnsinnig viele Verse kann ich ja nicht meinen, genau. Also, dass dein Samen, wird ja Eva gesagt, dein Same wird ihrem Samen, dem Samen der Schlange, den Kopf zermalmen. Und was hat Abel gemacht? Abel ist doch der Same von Eva, oder? Er hat gar nichts mit der Schlange gemacht. Er ist selbst ziemlich schnell draufgegangen. Wobei wir nicht wissen, wie alt er war, als er starb. Das finde ich immer noch interessant. Ich habe den immer so als knapp 20-Jährigen vor Augen, wenn ich diese Geschichte lese. Aber der kann locker 140 gewesen sein, als er zerschlagen wurde. Oder noch älter, ja, also 500 Jahre. Also von daher ist immer ganz spannend, wenn man das produziert. So, also wir lesen da so was ganz Geheimnisvolles. Dein Same wird seinem Samen. Und warum redet der Herr eigentlich mit Eva? Klassischerweise werden doch eher die Männer angesprochen, gerade im Alten Testament. Nach dem Motto, dein Nachfahre David... Ja, und Abraham, deine Nachkommen, wer redet denn mit Sarah? Ja, aber interessanterweise wird damit Eva gesprochen. Ich komme nachher, wenn wir bei Dogmatik sind, wenn wir über Maria reden, ja, kommen wir nochmal auf die Schiene, da habe ich eine kleine These zumindest. Aber da fängt was an, nämlich, dass da eigentlich angekündigt wird, es wird dieser Streit, der da begonnen hat, oder dieser Sündenfall, diese Verführung der Schlange und das Kaputtmachen des paradiesischen Zustandes. Das Ding hat da angefangen und Gott fängt den roten Faden an, knotet den so wunderbar an die Schlange und an Eva mit einem Doppelknoten fest und ab dem Moment geht der rote Faden durch die ganze Bibel. Ja, und dann kann man überlegen, wo es endet. Also wenn man unseren Kanon nimmt, endet es in der Offenbarung. Ja, das nennt man Heilsgeschichte. Wie wird dieses Problem, was in 1. Mose 3 geschildert wird, wie wird das eigentlich gelöst? Und wir wissen, es wird mit dem Herrn Jesus gelöst. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und das nennt man Heilsgeschichte. So, also, das Ziel der Chronik ist, einen Abriss von Glaubens- und Heilsgeschichte zu geben. Und damit hat der Verfasser eigentlich den ersten Bibelkommentar geschrieben. Ein paar Jahrhunderte später, oder ein paar Jahrzehnte, ja, also je nachdem, wo man anfängt zu rechnen, ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte später, sagt er, das, was passiert ist, was in 2. Samuel bis 2. Könige beschrieben ist, ich schreibe mal dazu einen Bibelkommentar. Und das hat er gemacht, und das nennen wir Chroniker. In Samuel und Könige haben wir die geschichtlichen Fakten aus menschlicher Sicht. In den Chroniken hingegen haben wir die göttlichen Worte und Gedanken hinsichtlich dieser Fakten. Also wenn ihr euch das vielleicht merken könnt, die Chroniken sind so etwas wie eine Auslegung oder ein Bibelkommentar zu den Geschichtsberichten von 2. Samuel bis 2. Könige. Dann habt ihr es gut zusammengefasst. Die Leser der Chronik kannten die Samuel und Könige Bücher. Der Verfasser will die große Linie der Treue und Zuverlässigkeit Jahwes herausarbeiten, ohne jede Ablenkungen. Er will seine Leser an die Siege der Vergangenheit erinnern und Hoffnung auf eine neue und bessere Zukunft wecken. Fragen bis hierher? Bedenken wir den Zustand Israels. Zeile 44 im Abschnitt zum Hintergrund. In welchem Zustand ist denn das, die Empfängergruppe? Die Chroniken sind Israel gegeben. In welchem Zustand müssen wir uns die Leute vorstellen? Das große Reich von David und Salomo war längst zerbröckelt. Irgendjemand hatte das Nordreich zerstört und nur wenig später hatten andere Leute Jerusalem zerstört. Was schreiben wir denn da auf diese Linien? Wer hat denn das Nordreich zerstört? Die Assyrer. A-S-S-Y. Die Assyrer hatten das Nordreich zerstört. Es gab Krieg. Und nur wenig später haben andere Leute Jerusalem erobert, zerstört. Die Babylonier. Und gleichzeitig erreichte das mächtige Reich der seinen Zenit. Was kommt denn auf die Zeile, den zweiten Teil in 46? Die Perser, genau. Ich hatte jahrelang das Problem, mir die Reihenfolge der Königreiche zu merken. Also ich wusste, es gibt Assyrer, es gibt Perser, es gibt Babylonier. Und dann kam irgendwann noch Meder zum Vorschein. Und das Schöne ist, ich freue mich immer, wenn Sachen alphabetisch sind. Erst waren die Assyrer, die wurden in Babylonien erobert und dann kam die Perser. Und ob die Meder ein eigenes Königreich waren oder nur ein Teil der Perser, das ist historisch noch ein bisschen umstritten, aber ich vermute es mittlerweile, dass Medo-Persien wird zusammen genannt, dass man die beiden tatsächlich erstmal in einen Topf packen kann. Also von daher kann man sagen, A, Syrien, B, Babylon, C, nein, P, Persien. Dann habt ihr ein bisschen die Geschichte in einem Satz gelernt. Und diesen Übergang von Assyrien nach Babylon haben wir zum Beispiel im Buch Daniel ganz gut beschrieben. Auch angekündigt, prophetisch. Alles, was von Israel als Nation übrig geblieben war, war die kleine Provinz Juda, ein winziger Flecken des persischen Machtgebietes. Und dann im Jahre 539, Rückkehr aus dem Exil, da wurden ganz große Hoffnungen geweckt. Ach, was hatten die Rückkehrer für Erwartungen? Es geht zurück. Jetzt wird Israel wieder erstarken. Das messianische Reich wird kommen. Die Juden hatten ja diese Erwartung. Und in der Vergangenheit hat sich diese Erwartung ja nicht erfüllt. Zeile 51, 2 Jahrzehnte später wurde der Tempel wieder errichtet. Immerhin etwas ganz Wichtiges. Auch wenn er nicht mehr so prächtig war wie der Tempel, den Salomo seiner Zeit gebaut hatte. Und in diese Zeit hinein sprechen nun die Chronikbücher. Gottes Bund und seine Verheißungen an David sind nach wie vor gültig. Noch ist Israel nicht verloren. Aber Israel muss aus der Vergangenheit lernen. Und dabei geht es nicht nur um geschichtliche Fakten. Israel muss verstehen, wie Gott diese geschichtlichen Fakten bewertet. Israel muss ebenfalls verstehen, wie Gott sich in all den Jahrzehnten verhalten hat. Es Ist das nicht spannend, wie sehr wir Menschen dazu neigen, unsere Lebenssituation aus unserer Perspektive zu betrachten? Ich glaube, das ist vorprogrammiert. He? Die Programmierer sagen ein Default, also das, was das Programm als allererstes macht, so eine Voreinstellung. Es geht mir so schlecht, unserer Gemeinde geht es so schlecht und ja, wenn ich mir auch angucke, wie die sich verhalten, ist doch völlig klar, dass sich das so entwickelt hat. Und wenn meine Frau oder mein Ehemann sich nicht so gebären würde, dann wäre unsere Ehe besser. Das ist eine ganz normale Herangehensweise. Und so gehen auch die Israeliten ran. Mensch, was ist denn hier mit den prächtigen Königtümern und David, was für ein König. Ja, aber wenn ich mir die anderen Könige angucke, die waren alle so schlecht. Es ist immer so eine irdische, so eine menschliche Betrachtungsweise, die ja erstmal richtig ist. Es stimmt ja, wenn alle wie David gelebt hätten, wäre die Situation eine andere. Aber es gibt neben dieser menschlichen oder auf den Menschen zentrierten Sicht noch eine zweite Sicht. Und das ist, was der Chronist herausmalen will. Zu sagen, könnten wir mal aufhören, immer unseren Bauchnabel anzugucken? Und könnten wir mal versuchen herauszufinden, wie Gott die ganze Geschichte sieht? Wie Gott sich in diesen Jahren verhalten hat? Spielt The Old Man da oben, spielt der alte Mann eigentlich irgendeine Rolle in unserem Leben? Oder ist es doch eher eine Sache zwischen uns Menschen? Wenn die Gemeindeleitung sich so verhielte, wenn die Gemeinde sich so verhielte, dann würde alles funktionieren. Merken wir, wie unser, also ich erwische mich dabei. Ja? Wenn die Menschen das Richtige täten, dann würde geistlicher Segen sein. Ist das falsch? Nein, es ist nicht falsch. Wenn wir sündigen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn kein Segen da ist. Aber der entscheidendere Punkt, der wesentliche und der dominante Punkt ist die Souveränität Gottes. Dass er selbst in Babylon oder vorher Assyrien der mächtige Herrscher ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Buch Daniel beschäftigt habt. Wir mussten es jetzt hier in der Gemeinde, weil wir eine Predigtreihe gemacht haben. Assyrien, Babylon, Medo-Persien sind ja alles heidnische Völker. Heidnische Könige. Und unsere Israeliten, namentlich Daniel und seine Freunde, sind ja an diesem Hof gewesen, an einem heidnischen Hof unter heidnischen Götzen mit heidnischen Königen. Und eine große Botschaft zieht sich durch das ganze Daniel-Buch. Und das nicht, brauchst keine Angst haben vor Löwen oder heißem Feuer. Das ist das, was man in der Kinderstunde vielleicht erzählt. Das Entscheidende ist, ob du in Israel direkt im Tempel und zwar im Allerheiligsten bist oder im sündhaften Pfuhl in Babylon. Gott ist der souveräne Herrscher. Gott thront über allem. Und der Assyrerkönig, der babylonische König und der Mederkönig und auch ein Kyros, auf den wir nachher zu sprechen kommen, kann nichts tun, was nicht Gott will. Gott vollbringt überall und jederzeit seinen Willen. Und das ist das, was der Chronist uns sagen will. Ja, es stimmt, wir können auf die Geschichte und auf die menschlichen Interaktionen gucken. Aber achten wir gleichzeitig darauf, wie Gott sich verhalten hat. Und damit lehrt er uns Vertrauen auf den Herrn. Egal, wie die Lebensumstände sind. Zeile 57, die Forderung des Chronisten oder auch eine Herausforderung des Chronisten lautet also, sprachlich schlecht formuliert von mir, merke ich gerade, lasst uns in unserer Untreue und Niedrigkeit erkennen. Also lasst erkennen, wie untreu und niedrig wir sind. Und Gott in seiner ungebrochenen und Souveränität. Was könnte man da hinschreiben? Treue, genau. 59 könnt ihr Treue hinschreiben. Wir können in den Geschichtsbüchern die menschliche Unzuverlässigkeit, Untreue, Götzendienst, erkennen, was man schlussendlich mit moralischer Niedrigkeit bezeichnen kann. Oder wenn ihr Calvinisten seid, mit Total Depravity, die totale Verderbtheit. Steht auch in der Bibel. Muss man nicht Calvinist sein für. Aber auf der anderen Seite lasst uns nicht vergessen, dass Gott weiterhin treu ist. Und das ist eigentlich das, was er mit dem Chronistenbuch macht, mit Chroniker machen will, zu zeigen, Gott ist trotzdem treu. Denn Gott hat damals was verheißen. Wem hat er was verheißen? Nennt mir drei Personen, denen Gott was verheißen hat, was hier Auswirkungen haben kann. Lot? Abraham. Noah? Okay, ja, hat jetzt hier nicht direkt Auswirkungen, aber okay. Noch vor Noah? Hatten wir gerade, 1. Mose 3. Wie wieder? Ja, Eva. Eva, genau. Also da fängt dieser rote Faden an, sagte ich ja, wurde rangeknüppelt, so mit Doppelknoten. Dann Abraham, viele Nachkommen, du wirst zum Segen für die ganze Welt sein. Und dann der nächste große Verheißungsknopf, wo wir auch so einen Knoten rummachen müssen. Ja. David. Also es gab auch mit Jakob Bünde und es gibt noch massenweise andere Bünde oder Verheißungen. Aber Abraham und David sind die entscheidenden Punkte, die aber anknüpfen an dem großen Knoten am Anfang, nämlich bei Eva. Gott ist treu. Und wenn er diese Verheißung gegeben hat, Abraham gegenüber, dann kann Israel nicht am Ende sein. Denn die Verheißung wurde ja noch nicht erfüllt. Und wenn Gott David was verheißen hat, dein Nachkomme wird ewig herrschen, und sich offensichtlich in der jetzigen geschichtlichen Situation diese Verheißung ja noch nicht erfüllt hat, Gott ist treu. Und wenn wir untreu sind, das ist neutestamentliche Formulierung, er kann seine Treue nicht aufgeben. Er wird trotzdem treu bleiben. Und dieses extreme Vertrauen Gottes, souverän, das heißt, er kann alles tun, was er will, und er ist treu. Daran hält der Chronist fest und will das den Lesern damals wie heute hinter die Augen schreiben oder hinter die Augenklappen schreiben. So, worum geht es inhaltlich? Ihr werdet feststellen, dass wir zweimal die Überschrift Inhalt haben, nämlich einmal bei Kapitel 3 und einmal bei Kapitel 6. So was stellt man natürlich immer erst fest, wenn alles gedruckt ist. Aber damit können wir leben. Hier geht es erstmal so ein bisschen um den Überblick im Inhalt. Es gibt einen historischen und einen theologischen Inhalt. Die Chroniken beschäftigen sich zu Beginn mit der davidischen Dynastie und spiegeln damit oft die Berichte aus 2. Samuel und den Königebüchern wider. David regiert ganz Israel in Frieden, Salomo übernimmt die Regierung, das Königreich wird geteilt und Juda kommt ins Exil. Es gibt sogar einen kurzen Bericht über das Ende des Exils im Jahre 537, womit wir wissen, aha, wenn der Bericht das Ende des Exils beschreibt, kann es ja wohl kaum davor verfasst worden sein. Somit werden rund 5 Jahrhunderte Geschichte wiedergegeben. Obwohl die Chroniken zu 99,99% vorexilische Geschichte berichten, der Begriff vorexilisch ist klar, also das, was vor dem Exil war, ist die Theologie des Verfassers zu 100% nachexilisch. Klar, er lebt ja auch vermutlich in der zweiten oder dritten Generation nach dem Exil, hat also ein ganz anderes Verständnis von der Geschichte. Er erzählt die alte Geschichte, aber er betont sehr den Bund, den Jahwe mit David machte, und auch den Tempel. Seite 3, der theologische Inhalt. Gott ist treu und er hält sein Bündnis mit David. Und das hat Auswirkungen auf alle Menschen. Alle werden Freude finden und in ihrer Beziehung zu Jahwe gesegnet sein. Er wird unter ihnen in seinem Tempel wohnen. Sie haben das Vorrecht des Gebets und der Anbetung, wenn sie ihm vom Herzen treu sind. Obwohl seit Jahrhunderten verstorben, bedenkt, wir sind jetzt 2. Generation nach dem Exil, obwohl seit Jahrhunderten verstorben, ist David die zentrale Figur auf der Erde. Die Verheißungen, die Gott ihm gab, die hier in 1. Chronik 17 aufgeschrieben sind, sind der Hintergrund, auf dem alles andere verstanden werden muss. David wird als der gute König dargestellt. Wären die anderen Könige ihm in seiner Treue gefolgt, dann wäre das Fiasko des Exils nicht nötig gewesen. Es lag nur an der Untreue der Könige und des Volkes. Tatsächlich werden Davids Fehler und Sünden in diesem Bericht seiner Regierungszeit nicht wiederholt. Wo steht das Ding mit Bathseba und Co.? 2. Samuel 12. Tatsächlich werden David, er ist zwar keineswegs perfekt, aber er ist wahrlich ein Mann, der nach Gottes Herzen ist. Genau, Zeile 80, der nach Gottes Herzen ist. Und ein Vorbild für andere Könige. Auch Salomo wird im besten Licht dargestellt. Auch seine gesündigen Eskapaden werden nicht erneut berichtet. Der Leser kennt sie. Alle anderen Könige hingegen werden mit ihren Makeln dargestellt. Die meisten waren nicht treu wie David. Und so musste ganz Israel ins Exil. Aber Jahwe hatte versprochen, seine Gnade nie von Davids Haus abzuziehen. Ich werde mich heute so oft wiederholen. Weil ich das in eurem, ich kann nicht bis in eure Seele hineinreden, aber da würde ich es am liebsten reinoperieren. Gott ist treu. Und das wissen wir ja alle. Ach, Wahnsinn, Ansgar, ganz neuer Satz, noch nie gehört. Aber wir lassen uns so schnell ablenken von den äußeren Umständen. In unserem persönlichen Leben, in unserem Familien- oder Eheleben oder Familienleben, in unserem Gemeindeleben, dass wir immer ganz schnell, wie Mowgli auf die Schlange gucken. Die Schlange wacht irgendwo so und er kriegt diese Kringel in den Augen und er guckt nur noch auf die Schlange. Ich will jetzt nicht sagen, Gott ist wie Bagheera, der dann der Schlange einen Patschen mit der Pranke gibt. Aber ja, es gibt Probleme und ja, es gibt Schwierigkeiten, aber es gibt einen, der treu ist. Ja, und wenn ihr das mal durchs Neue Testament lest, wie oft auch da die Treue Gottes betont wird, ja, nach dem Motto, verzweifelt nicht, gebt nicht auf, einer ist treu. Und selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Ja, wenn ihr selbst Sünde in eurem Leben habt, dann müsst ihr natürlich darüber Buße tun, das ist klar. Aber Gott ist treu, er zweifelt niemals daran. Lasst euch nie von Satan einreden, naja, so viel und so regelmäßig wie du sündigst, da kann Gott nicht mehr treu sein. Gott ist treu. Ja? Und selbst wenn die ganze Gemeinde vor die Hunde geht, egal jetzt welche Gemeinde, also ich meine jetzt nicht die Universalgemeinde, sondern die einzelnen Ortsgemeinden, wenn Gemeinden sich spalten und so weiter, dann ist das eine Katastrophe. Aber Gott bleibt treu. Israel, der Tempel, Jerusalem, alles im Eimer gewesen? Sie waren im Ausland, unter Heiden, unter Götzendienern. Aber Gott bleibt treu und er wird das, was er David versprochen hat, wird er erfüllen. Das ist der große Tenor. Also, lasst uns nur warten, jetzt vielleicht nicht däumchendrehend warten, aber lasst uns an diesem Glauben, Gott wird seine Gemeinde bauen, Gott wird sein Ziel erreichen, umsetzen. Und vielleicht nicht in der kuscheligen Form, wie wir es gerne hätten. Vielleicht in einer anderen Form. Am wenigsten die Israeliten. Und sie hatten die Verheißung, ganz genau. 1948, wann war das? Wann haben sie den? Ja. Also von daher, das ist das, was hier immer wieder betont wird. Gott hatte David gesagt, von deinem Haus werde ich meine Gnade nie abziehen. Na, und jetzt sitzen sie da jahrzehntelang in der Ferne und vergessen das zum Teil. Somit wird der Bericht vollständig, Zeile 85, als von der Rückkehr aus dem Exil berichtet wird. Es ist nur eine kurze Passage in den Chroniken, es ist das Ende von 2. Chronik, weiß ich nicht, 10 Zeilen vielleicht in meiner Bibel, wo einfach nur dieser Beschluss von Kyros, dem Fernkönig, bekannt gegeben wird, ihr dürft in eure Heimat zurückkehren. Aber damit bekommt der, dass das hinten dran steht an 2. Chronik, ist sowas von logisch, wenn ihr versteht, das Ziel von Chroniker ist klarzumachen, Gott ist treu und erfüllt seine Verheißungen. Und wenn er David gesagt hat, da passiert noch was Großes, dann kann Babylon nicht das Ende sein. Geht einfach gar nicht. Psalm 88 in den Chroniken wird oft von ganz Israel gesprochen. Damit ist nicht nur das Nordreich gemeint, da haben wir ja diese sprachliche Unterteilung seit der Teilung des Reiches, Nordreich und Südreich. Es ist nicht nur das Nordreich gemeint, sondern das Volk Gottes im Allgemeinen. Ganz besonders meint es auch das Südreich. Gehe ich gleich noch drauf ein. Es gibt noch andere Themen, die im Buch angesprochen werden, die ich der Vollständigkeit halber hier aufliste. In Zeilen 91 bis 94. Freude, gesegnet sein, Gebet, Beziehung zu Gott. Also all das, worum es beim Tempel geht. Und die Notwendigkeit hingegebener Herzen, so wie du gebetet hattest vorhin. Das ist das Entscheidende. Ein Herz, das Gott hingegeben ist. Ein entschlossenes Herz. Hinzu kommen die Theologie des Tempels, Jerusalem, das Land, das Wort Gottes, Belohnung, Bestrafung, Treue, Buße, Gottes Volk und Gottes Name. Dieses Doppelbuch kann man gliedern. 1. Chronik 1 bis 9, das sind die Geschlechtsregister. Ich habe euch extra in Klammern hintergeschrieben, der große rote Faden. Dann Kapitel 10 bis 29, David, der große Führer. Beim 2. Chronikbuch haben wir auch wieder 1 bis 9. Vielleicht eine Hilfe, sich das zu merken. Salomo, ein weiterer großer Führer. Und Kapitel 10 bis 36, die Könige Judas und der Untergang. Und dann schließend mit diesem diesem Erlass des Kyros, ihr dürft zurückkehren. Fragen bis hierher? Gut. Israel war eigentlich doch ein ganz kleines, unwichtiges Volk. Wer kannte es denn? Die Ägypter, das waren die Mächtigen. Das war die Weltmacht. USA und UdSSR zusammengeschmissen in einen Topf. Und da kommen noch ein paar Hebräer und kloppen ein paar Steine. Gott, Jahwe, erwählt dieses Volk, sein besonderes Volk zu werden und zum Segen für die Welt zu sein. Vergessen wir das nicht? Israel ist nicht um seiner selbst willen erwählt worden, sondern sollte zur Ehre Gottes und zum Segen für die gesamte Welt sein. Eben durch dieses Israel sollte Jahwes verheißener ewiger König die Menschen von ihren Sünden erlösen und die ganze Welt in Frieden regieren. Jahwe gab Israel ein Land, in dem es leben konnte, und gab ihm mit auch einen musterhaften, treuen König. Was würdet ihr da hinschreiben? Zeile 105? David, sehr gut. Genau. David ist ein musterhafter, treuer König, ist aber nicht der ewige König. Und aus diesem, aus dessen Nachkommen, des musterhaften irdischen Königs, sollte jener ewige König in die Welt kommen. Das ist euch bekannt, weil im Neuen Testament lest ihr ja ganz oft vom Sohn Davids. Das ist so ein wichtiger Begriff. Ja, wir lesen das immer so, Sohn Davids. Was ist es für Jesus wichtig, dass er ein Sohn Davids ist? Ist doch der Sohn Josefs, so dachte man zumindest, oder Sohn des Heiligen Geistes. Wieso ist dieser ferne David noch wichtig? Ja, weil das die Verheißung war. Aber Davids Nachkommen, Zeile 107, waren untreu und in Folge wurde das halbe Königreich weggerissen. Aber sofort war das glorreiche Königreich in das Nordreich Israel, nee, ab sofort war das glorreiche Königreich in das Nordreich Israel und das Südreich Juda geteilt. Das Königreich Juda wurde weiterhin von Nachkommen Davids regiert. Israel hingegen fiel aufgrund seines Unglaubens. Juda überlebte und Jahwes Verheißungen blieben bestehen. Zeile 111, 112, bestehen. Aber nach kurzer Zeit, also es ist jetzt immer wieder Wiederholung der Geschichte, ja? Nach kurzer Zeit fielen auch Judas Könige ab und sie wurden ins Exil nach Babylon entführt. Nach einer Zeit von 70 Jahren brachte Jahwe sie zurück in ihr Land, um einen Neuanfang zu machen. Das ist nur in sehr kurzer Fassung, was uns die Chroniken wiedergeben. Die Frage ist, inwiefern trägt das zu unserem Verständnis der Heilsgeschichte bei? Denn das war ja meine These. Die Geschichte wird einseitig wiedergegeben, um uns über die Heilsgeschichte aufzuklären. Und das will ich versuchen, in dem nächsten Kapitel, was Wiederinhalt heißt, aufzuzeigen. Ich gehe da absolut nach dieser Gliederung von eben vor, in vier Teilen. Erste Chroniker 1 bis 9, die Geschlechtsregister, unser roter Faden. Die Chroniken betonen, dass der Bund Jahwes mit David gegeben wurde, damit Israel der ganzen Welt zum Segen sei. Das ganze Universum soll unter die souveräne Herrschaft jenes Mannes gebracht werden, der Sünde und Satan für immer zunichte machen wird. Das ist der Hintergrund für die oftmals missachteten Geschlechtsregister, mit denen erste Chronik beginnt. Den wichtigen roten Faden aufzuzeigen, ist eine der Besonderheiten der Chroniken. Womit fangen denn die Ahnentafeln an? Schlagt mal auf, wenn ihr wollt, erste Chronik 1. Mit welcher Person fängt diese Ahnentafel an? Wir können auch den nächsten Satz lesen und dann schlussfolgern, aber wir können ja im Bibelkunde mal so tun, als ob wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass sie sich auch aufschlagen. Adam. Das nehmen wir als gegeben, Gott gegeben, 2. Timotheus 3,16, 1. Petrus, 2. Petrus 1,20. Aber es ist doch schon spannend. He? Warum ist es für die Geschichte Israels im Nachexil wichtig, mit Adam zu beginnen? Adam, der Vater jeder menschlichen Rasse. Aus zwei Gründen wird mit ihm angefangen. Zeile 126. Es soll aufgezeigt werden, dass Jahwes Verheißungen viel weiter als nur bis David zurückreichen. Wir wissen, dass sie ihre Wurzel in 1. Mose 3,15 haben. Also auch die Bibelstelle, denke ich, haben wir dann am Ende des Unterrichts. Die haben wir drauf, he? Es soll aufgezeigt werden, dass diese Geschichte Davids und seiner Nachfahren sich nicht nur auf Juda, sondern auf jede Nation und jeden Menschen zu jeder Zeit bezieht. Israel hatte einen sehr eingeschränkten Blick auf sich. Sie waren das erwählte Volk. Sie hatten die Offenbarungen und die Heiden. Oh Schreck, ganz schlimm. Und mit einem eingeschränkten Blick haben sie ja nicht Unrecht. Na, sie sollten ja ins Land Kanaan einziehen und jeden anderen umbringen. Sie sollten nicht die Heiden heiraten, sich nicht mit ihnen vermählen, mit ihnen keine Geschäfte machen. Das war ja gar nicht so fernab. Aber der große Heilsplan hat zwar David, aber hat davor auch Abraham. Und aus Abraham kommen viel mehr Menschen als nur die Juden. und fängt eigentlich ganz vorne an, wo es um die gesamte Menschheit geht. Und deswegen fängt die Geschlechtsregister bei Adam an. In Kapitel 1, 27 und 28 geht der rote Faden. Dann wiederhole ich nochmal, weil ich weiß ihn schon nicht mehr.
Nee, du hast gesagt, aus Abraham kommen weit mehr als nur die Juden. Steht das irgendwie auch nicht auf, oder
wo? Nimm mal die ganzen Söhne von Abraham.
Ja, okay.
Abraham, Isaak, Jakob. Jakob ist Israel und das ist das, was wir klassischerweise Juden nennen. Aber... Könntest du das Mikrofon in die Hand nehmen?
So.
Dann freut sich unser Tontechniker.
Nee, weil du gesagt hast, die schauen halt nur so auf sich. Ja, klar, das stimmt auch. Aber ich meine, Gott hat ja im Alten Testament auch nur den Bund mit ihnen gemacht.
Nein. Er hat einen Bund mit David geschlossen. Und den kann man sehr gut auf Juda oder auf ganz Israel beziehen. Aber er hat auch einen Bund mit Abraham geschlossen. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie. Zum Glück, sonst wären wir alle weg vom Fenster. Das ist das, wo ich hin will. Israel ist das Mittel, das er erwählt hat. Aber der große Plan war, für alle Menschen zum Segen zu sein. Und dafür wollte er Israel einsetzen und wird auch David und Davids Nachkommen, Jesus Christus, einsetzen. Aber das Heil ist nicht nur für die Juden, sondern es kommt aus den Juden für alle Menschen.
Ja, das ist uns heute klar, aber das, konnte das den Juden denn auch schon so klar sein? Also ich meine, ich finde, also das klingt so ein bisschen vorwurfsvoll, dass sie nur so auf sich geschaut haben. Ich finde irgendwie schon ein bisschen zu Recht, weil sie waren ja das auserwählte Volk. Und konnten sie denn schon so weit das durchblicken, dass der Segen für die ganze Menschheit sein sollte und nicht nur für sie?
Sie kannten den Bund mit Abraham und hätten ihn kennen können. Hätten sich überlegen können, wie können wir das erfüllen? Wie können wir zum Segen sein für alle Nachkommen Abrahams? Ich denke, dass es nicht auf der Tagesordnung ganz oben stand, in dicken, fetten Buchstaben, gelb blinkend oder so. Von daher glaube ich auch, dass sehr schnell der Blick war, wir sind die Guten. Aber das ist ja genau der Vorwurf, den der Paulus dann auch macht. Ihr habt zwar das Heil, aber es war nicht nur um eurer selbst willen, sondern es ist eigentlich für alle gegeben. Aber wir merken bei einem Petrus, wie er damit kämpft. Ja? Wie kann ich jetzt zu den Heiden gehen? Die sind doch ganz eklig. Also geistlich gesehen eklig. Ja? Von daher, ich verstehe diesen Punkt. Aber ich glaube, dass hier der Chronist auch schon darauf hinweist und nicht bei David anfängt und nur sich um Israel kümmert, sondern Abraham nimmt, womit sich die Schere deutlich öffnet und sogar bis Adam zurückgeht, wo wir ja tatsächlich von allen Menschen reden, weil seine Nachkommen betroffen sind. Kapitel 1, 27, ich bin jetzt Zeile 130. Da geht der rote Faden über Abraham zu seinen Söhnen und in Vers 34 zu seinem Enkel Israel, der geboren wurde als, mit dem Namen? Jakob. Zeile 131, Jakob. Und es stimmt, das kommt nachher noch in irgendeiner Fußnote, glaube ich, auch wenn sich die Menschheit natürlich verbreitet, also es immer mehr Leute gibt, der Heilsplan geht nur über einen ganz bestimmten Strang. Abraham, Isaak und Jakob. Hatte Abraham nur einen Sohn, den Isaak? Ich glaube, da gab es noch einen anderen. Und wenn man genau hinguckt, geht das ziemlich schnell in die Breite. Aber an Abraham wird die Verheißung gemacht. An Isaak wird die Verheißung gemacht. Gab es bei Isaak nur einen Sohn, Jakob? Nein, geht auch in die Breite, aber es wird ein Faden gewählt. Und ich glaube, das wird in Römer 9, bin ich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall im Römerbrief rausgearbeitet, dieses Gott ist es, der erwählt. Und er hat sich bestimmte Leute rausgegriffen, Abraham, Isaak, Jakob, das ist dieser Faden, der auch hier aufgezeigt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Irgendwann kommen wir bei David an, irgendwann kommen wir beim Herrn Jesus an. Und das ist das Ziel, was immer wieder die Geschlechtsregister, wenn ihr sie habt, und euch durchquält habt, eigentlich nachzuvollziehen, wo sich dieser rote Faden durchschlängelt. Matthäus Evangelium fängt wie an? Ich glaube mit Geschlechtsregistern. Oder war es Lukas? Ich glaube Matthäus. Matthäus. Warum ist doch nun die unattraktivste Art, um ein Evangelium ins Volk zu tragen, oder? Wo Würdet ihr ein evangelistisches Traktat machen und die ersten 5 Seiten sind Geschlechtsregister? Ihr wisst ganz genau, auf Seite 6 kommt keiner mehr an. Aber für die Juden war das schon interessant, genau diesen Faden nachvollziehen zu können. Mensch, der ist ja Nachfolge Davids. Und heute streiten sich die Theologen, wie man diese beiden Geschlechtsregister, die wir zum Herrn Jesus haben, die leider nicht 100% deckungsgleich sind, wie man sie denn verstehen darf. So, aber ich muss mich ranhalten. In 10 Minuten bin ich offiziell fertig. Wir sind beim Inhalt, Zeile 132. Kapitel 2, da geht die Heilslinie Israels über Juda zu David. Der Punkt ist aufzuzeigen, dass Jahwe über all die Jahre niemals seinen Plan und seine Verheißungen vergessen hat. Auch die vielen Hindernisse und Schwierigkeiten konnten ihn nicht davon abhalten, seinen Plan umzusetzen und diese Verheißungen einzuhalten. Gott bewirkt immer alles nach seinem Plan, vergleichte Epheser 1, Vers 11. Kapitel 3 greift dann die Abstammungslinie der Söhne Davids auf und wird den ganzen Weg bis zum Exil nachverfolgt. Vers 19, wir sind 1. Chronik 3, 19. Vers 19 erwähnt Zerubbabel, der ein Nachfahre Davids ist und der Jerusalem nach dem Exil regiert. Ganz am Anfang der Chronik, in den Geschlechtsregistern, wird schon der König genannt, der Israel nach dem Exil regiert. Es ist fast so, als ob der Chronist nicht bis zum Ende warten kann und sagen will, schaut, wir sind aus dem Exil zurück und Gottes Verheißungen sind immer noch intakt. David wurde was verheißen, Zerubbabel. Und alle, warte mal, ist das nicht unser aktueller König? Oh, toll. Kapitel 4 bis 8 enthalten Geschlechtsregister weiterer Söhne Israels. Hier soll aufgezeigt werden, was mit dem Nordreich aufgrund seiner Untreue geschah. Kapitel 9 richtet dann die Aufmerksamkeit auf die Leviten, die verantwortlich waren, das Volk im Gottesdienst anzuleiten. Dann kommt der große zweite Abschnitt, Kapitel 10 bis 29, David, der große Führer. Kapitel 17 stellt den theologischen Kern dieses Abschnittes dar. Also wenn ihr gar keine Zeit habt, 1. Chronik zu lesen, lest wenigstens 1. Chronik 17, denn das ist der theologische Kern. David ist endlich sicher in Jerusalem und Jahwe schließt mit ihm den Bund. Einige Verse möchte ich mit euch lesen, um sicherzustellen, dass ihr sie gelesen habt. Verse 11 bis 14, 1. Chronik 17, 11 bis 14. Da spricht Gott, und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, lieber David, sodass du zu deinen Vätern hingehst, also werde ich begraben werden, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Wer war das? Saul! Ja, genau! Und ich will ihm Beistand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig und sein Thron soll feststehen für ewig. Habe ich mich verlesen?
Das Beistand gewesen.
Okay, sorry.
Bestand, sorry.
Die Vorbereitung, jetzt bin ich wieder in meinem Skript, Zeile 154, die Vorbereitung, diesen Tempel zu errichten, nimmt den Rest von 1. Chronik in Anspruch. Als David die Zusammenstellung des erforderlichen Materials vollendet hat, damit sein Sohn diesen Tempel dann auch bauen kann, betet er ein Gebet. Kapitel 29, Verse 10 bis 18. Ein traumhaftes Gebet, wirklich traumhaft. Kapitel 29, Abvers 10. Und David pries Jahwe vor den Augen der gesamten Versammlung. Und David sprach, gepriesen seist du, Jahwe, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, Jahwe, ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles am Himmel und auf Erden ist dein. Dein, Jahwe, ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Yahweh, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie. Und das alles ist dein. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun, in Aufrichtigkeit meines Herzens, habe ich das alles bereitwillig gegeben. Und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Yahweh, Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. 156 im Skript, wir täten allesamt recht, wenn wir die gleiche Haltung gegenüber dem Herrn hätten und auch die gleiche Haltung gegenüber unserem materiellen Besitz. 158 fiel der in Vers 18 auf, wie David darum betet, dass Yahweh das Herz des Volkes zu ihm richten möge. Dies ist ein weiteres Thema der Chroniken, das Herz des Volkes und Yahwehs Fähigkeit durchzuhalten und souverän über sie zu regieren und nicht alles hinzuschmeißen. Es ist fast so, als ob der Chronist sich nach der Erfüllung der Prophezeiung Jeremias ausstreckt. Denn der hatte ein neues Herz und einen neuen Bund angekündigt. Der dritte Abschnitt, 2. Chronik 1 bis 9, Salomo ein weiterer großer Führer. Schwerpunkt liegt hier auf dem Tempelbau, dem Haus Jahwes. Kapitel 6 bis 7 dienen als theologische Basis für diesen Abschnitt. Und man kann, wenn man das in Ruhe liest, gucken, dass der Verfasser, der Chronist hier, sehr viel Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge richtet, nämlich den Namen Jahwes, seinem Volk, dem Tempel, Jerusalem und David. Bemerkenswert ist das Gebet Salomos in Kapitel 6. Meine Ermunterung, lest es doch mal in der kommenden Woche. Und guckt mal, was darin alles theologisch ausgedrückt wird und versucht das mal in euer eigenes Gebetsleben mit hineinzunehmen oder zu adoptieren, wie es hier im Text heißt. Es finden sich eine starke Betonung von Demut, Sündenbekenntnis, Glaube, Verherrlichung des Namens Gottes unter den Völkern der Welt, Freude, Hoffnung und Ernsthaftigkeit darin. Wer das liest, vielleicht mehrfach liest, ein bisschen analysiert und sagt, wie kann ich das beten, mit meinen Worten, in unserer Zeit, aber die gleichen Themen ansprechen, das kann sehr stimulieren und herausfordern. Kapitel 7 bilden den Höhepunkt der Chroniken und der Erlösungsgeschichte bis zu diesem Punkt. Verse 1 bis 3 lese ich. 2. Chronik 7, die Verse 1 bis 3. Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brand und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus Jahwes hineingehen, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Jahwes. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit Jahwes über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an und priesen Jahwe, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewig. Wow, so eine Ergriffenheit einer Gemeinde möchte ich erleben. Ja, nicht, weil irgendjemand vorne steht und wir sagen, wir beten jetzt und dann wird gebetet. Das ist auch okay, aber hier läuft das anders. Die Psychologen unterscheiden zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Wenn ich sage, es ist gut, wenn wir jetzt alle beten, werden alle beten. Die haben die Herrlichkeit Jahwes gesehen. Die merken, wie das Feuer wusch vom Himmel kommt. Normalerweise kommt vom Himmel kein Feuer. Ja, erstes Ereignis, wie Gott die Opfer annimmt. Ja, und selbst für das Feuer sorgt. Und dann haben sie die Herrlichkeit gesehen, wie auch immer das genau ausgesehen hat. Ja, da stand ja nicht drin, Pfeil, Herrlichkeit Gottes. Sondern irgendwie haben sie gemerkt, Jahwe ist jetzt unter uns. Er wohnt mitten unter ihnen. Was kann es Besseres geben? Es ist so ein bisschen wie Hochzeitsnacht. Endlich zusammen. Nicht mehr einer muss abends mit dem Bus, mit dem Nachtbus nach Hause fahren, sondern zusammen. Und das ist ein absoluter Höhepunkt auch der Heilsgeschichte bis zu diesem Punkt. Psalm 174, das ist es. Gott wohnt in seinem Tempel, seiner erwählten Stadt, unter seinem Volk, das einen treuen König hat und ihn in Freude anbetet. Ihn habe ich hier groß geschrieben, um klarzumachen, dass nicht der treue König angebetet wird, sondern der Herr. Es ist der Höhepunkt des Königreichs. Es ist der Höhepunkt im ganzen Alten Testament. Vers 10, lesen. Und am 23. Tag des 7. Monats entließ er das Volk zu ihren Zelten. Und wie sind sie gegangen? Fröhlich und guten Mutes über das Gute, das Jahwe dem David und dem Salomo und seinem Volk Israel erwiesen hatte. Ach, so ein Gottesdienst möchte ich haben. Es wird keinen größeren Moment geben bis zu dem Tag, an dem ein größerer Sohn als Salomo geboren werden wird, der Herr Jesus Christus. Wie wir eingangs aber schon anmerken, ist all diese Geschichte niedergeschrieben, um eine nachexilische Aussage zu treffen. Schaut euch Kapitel 7, Vers 14 an, ich habe es hier abgedruckt. Wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und genau das ist der Punkt oder der Nagel, den der Chronist bei seinen Lesern damals einschlagen möchte. Das will er erreichen, dass die Leute sagen, wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wenn das zu Salomos Zeiten war, ist es auch jetzt wahr. Und das jetzt bezieht sich erstmal auf die Zeit des Chronisten. Es darf sich aber in leicht angepasster Form auch auf heute beziehen. Der vierte Abschnitt, Kapitel 10 bis 36 aus 2. Chronik, beschreibt dann die Abwärtsspirale in die Sünde, also die weiteren Könige und der Untergang. Kapitel 7, Vers 14 zeigt nach vorne, hatten wir eben. Und der Chronist zeigt hier auf, was passieren kann, wenn das Volk sich ein weiteres Mal nicht weise, sondern untreu verhält. Eben hieß es ja, 7,14, der Kernsatz, wenn sie dich demütigen und ihm folgen. Und in den nächsten Versen, Kapiteln zeigt er auf, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Und da wir aus der Geschichte schlau werden wollen, und Sie kannten ja die Geschichte, lesen Sie, oh, die Könige haben nicht gemacht, was in Kapitel 7, Vers 14 steht. Und was ist das Ergebnis? Exil. Dem damaligen wie heutigen Lesern ist bekannt, dass König und Volk tatsächlich untreu wurden und ins Exil gingen. Nichtsdestotrotz will der Chronist seinen Punkt herausstellen. Aus Kapitel 21, Vers 7 heißt es, doch Jahwe wollte das Haus Davids nicht zugrunde richten. Warum? Weil er einen Bund mit David geschlossen hatte und ihm den Fortbestand seines Königtums zugesagt hatte. Ja, das ist immer wieder drin in dem Buch. Es durchtränkt das ganze Buch. Da ist das Fehlverhalten der Menschen und deswegen hat das Fehlverhalten Konsequenzen. Aber es gibt über diesen menschlichen Interaktivitäten gibt es noch etwas. Und das ist Zeile 196, die Treue Jahwes. Darüber will dieses Doppelbuch belehren. In der nächsten Zeile fehlt ein Wort. Kann man vielleicht sowieso günstiger formulieren. Doppelte Negation ist blöd. Da steht, das heißt nicht, dass Juda nicht haarscharf an der maximalen Gefahr operierte. Vielleicht vergessen wir den Satz einfach, der ist echt kompliziert. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, na gut, Ansgar, wenn die Treue von Gott so toll ist und wenn er seine Verheißung sowieso erfüllt, was ist denn dann noch wichtig, wie ich mich hier verhalte? Ist dann noch wichtig, ob wir Gottesdienst haben oder nicht? Gott kommt doch sowieso zu seinem Ziel. Wenn Gott alles vorherbestimmt, ich kenne gutes Fernsehprogramm, und das geht auch nicht. So kann man das Buch überhaupt nicht verstehen. Und ihr kennt das auch aus den paulinischen Briefen. Ich glaube, Römerbrief hat Paulus immer wieder diese Formulierung. Sollen wir nun sündigen, damit die Gnade größer werde? Ist nicht alles völlig egal, weil Gott ja so großartig ist? Und dann zumindest im Elberfelder Deutsch, ich weiß nicht, wie Luther formuliert, das sei ferne. Ja, nach dem Motto, nee, auf diesen Quatsch dürfen wir uns auch nicht einlassen. Es sind doch irgendwie beide Seiten der Medaille. Und wir gucken immer nur auf die eine Seite, das menschliche Verhalten. Aber auf der anderen Seite, ups, da steht ja die Treue und die Souveränität. Und die dürfen wir genauso vor Augen haben. Das wollte ich irgendwie in diesem komischen Satz hier ausdrücken. Betrachten wir das letzte Kapitel, Nummer 36. Hier sehen wir das Ende des großartigen Tempels, der doch vorher so viel Freude ausgelöst hatte. Die Herrlichkeit Gottes erschien über ihm, er zog dort ein. Alle haben sich tierisch gefreut und gingen guten Mutes nach Hause. Und dieser Tempel wird zerstört, weil sie untreu sind. Verblüffenderweise erfahren wir nichts, was während des Exils vonstatten ging. Der Chronist schweigt. Stattdessen geht er direkt in das über, was in den Versen 22 und 34 steht. Also da heißt es, und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort Jahwes durch den Mund Jeremias erfüllt wurde, erweckte Jahwe den Geist des Kyros, des Königs von Persien. nochmal darauf hingewiesen, wir reden nicht von einem Juden, wir reden von einem Heiden. Und er ließ, das ist in dem Fall der Kyros, einen Aufruf ergehen durch sein ganzes Königreich und auch schriftlich bekannt machen, so spricht Kyros, auch übrigens das ist der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat Jahwe, der Gott des Himmels, mir gegeben. Spannende Aussage von einem Heiden. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei Jahwe sein Gott. Er ziehe hinauf, sprich zurück in die Heimat. Und so enden, also ihr könnt gerne in der Zeile 201 aus der Zahl 34 eine 23 machen. Also 22 und 23 war das. Und so enden die Chronik mit der Aussicht auf einen neuen Tempel. Denn Kyros sagte, ich habe den Auftrag gekriegt, einen neuen Tempel zu bauen. Wenn dem Volk erlaubt wird, hinaufzuziehen. Diese Berichte geben also einen traurigen Blick auf die Vergangenheit, versetzt mit einer Spritze Hoffnung für die Zukunft. Aber eine Hoffnung, die auf Jahwes Treue gründet und sicherlich nicht auf der Treue von Menschen. Habt ihr die Formulierung hinsichtlich Kyros bemerkt? Sehr mutmachend. Obwohl es ein heidnischer König ist, der diesen Erlass verfasst hat, hat Jahwe Zugriff auf den geschütztesten Bereich des Lebens dieses heidnischen Königs, nämlich sein Herz. So wie Sprüche 21, Vers 1 sagt, wie ein Wasserlauf ist das Herz des Königs in Jahwes Hand. Er lenkt es, wohin er auch will. Gott ist der Regent aller Menschen. Klare Lehre des Buches Daniels, auch klare Lehre hier, dieser Kyros. Ob er zum Volk gehört oder nicht, wenn Gott ihn lenken will, tut das einfach. Ein letztes Wort zu Kyros, um meine These nochmal zu untermauern und vielleicht jetzt Evelyn zu gewinnen. Es ist interessant, dass es ein nicht-jüdischer König ist, der den Erlass verfasst, nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel Jahwes neu zu errichten. Die Chroniken begannen mit Adam, dem Vater aller Nationen. Und sie enden mit Kyros, dem Regenten der Nichtjuden. Das unterstreicht einmal mehr, dass Jahwe der Gott aller ist. Und dem stimmt ja Evelyn auch zu, von daher vergisst den Nebensatz von eben bitte. Die hier dokumentierten Ereignisse sollen jeden Mann und jede Frau selbst an den verborgensten Orten der Welt betroffen machen.